Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof, ja, und es ist Freitag, das heißt, es gibt wieder einiges zu besprechen im Handball. Es gibt einige Themen dieses Wochenende, die uns beschäftigen werden heute in der Ausgabe. Trainerwechsel, mögliche Trainerwechsel, Personalien, Wechsel, die bekannt gegeben worden sind. Also von daher ist es die Sendung pickepacke voll und Tim, wir machen mal den Anfang mit dir, denn du bist Tim Detmar, das muss ich erstmal vorstellen. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Keine Angst, ich lasse dich schon nicht außen vor. Lass uns vielleicht mal mit denen anfangen, die fest sind, also die bei ihrem Verein geblieben sind. Und da muss man sagen, Isla Brozovic hat verlängert bei den Rhein-Neckar oder bei den Recken, also in Hannover, bei der Hannover Burgdorf bis 2022. Hat mich jetzt nicht überrascht. Ich denke, das Duo da gerade mit Pevnov, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
Ja, richtig. Hat mich auch überhaupt nicht überrascht. Ist definitiv die richtige Entscheidung, wie ich finde. Du hast gesagt, das Duo mit Pevnov hat sich jetzt etabliert in Hannover. Die beiden ergänzen sich eigentlich perfekt, sind durchaus auch ähnliche Spielertypen, beide bullige Kreisläufer und bringen beständig ihre Leistungen. Und von daher, ja, wie gesagt, es hat mich jetzt auch nicht verwundert, dass dass Brozovic hier verlängert wird. Er ist für das System sehr wichtig. Er kann sowohl in der Abwehr wirklich einen zentralen Part spielen, als auch im Angriff. Und von daher, und die Zeit bisher war ja auch wirklich sehr erfolgreich, unter anderem mit dem Final Four im DHB-Pokal und auch dem Viertelfinaleinzug im EHF-Cup. Also von daher, wichtige Entscheidung für beide Seiten, wie ich finde.
Denke ich auch, wie gesagt, das klappt zwischen den beiden sehr, sehr gut. Das ist ein gutes Duo, ist auch eine wichtige Rolle dann in der Abwehr auch immer wieder mit dabei. Deswegen denke ich, dort macht man keine großen Fehler auf Seiten von Hannover. Tim, wenn wir jetzt weiter gucken und uns mit den anderen Teams beschäftigen, mit den anderen Personalien, dann kommen wir dann ganz schnell zu der nächsten. Manuel Späth verlässt den TVB Stuttgart am Ende des Jahres, wird nicht verlängert entsprechend der Vertrag. Vielleicht ein bisschen absehbar, weil auch Manuel Späth nicht mehr der Jüngste ist.
Ja, genau. In den letzten oder auch in dieser Saison oder vor dieser Saison hat man ja schon einen deutlichen Verjüngungskurs eingeleitet in Stuttgart und er selber hat auch gesagt, dass er nicht wirklich überrascht war über diese Entscheidung. Wie es für ihn jetzt weitergeht, wird man dann sehen. Ist er auch selber noch nicht ganz sicher, ob er jetzt noch weiter Handball spielen wird oder sich dann aufs Berufsleben konzentrieren wird und mehr Zeit für die Familie dann haben wird. Auf jeden Fall, ich denke, er hätte auf jeden Fall noch die Kraft und das Potenzial in der ersten oder auch zweiten Liga für ein Team aufzulaufen. Ich fände es auf jeden Fall schade, wenn er aufhören würde, aber am Ende ist es natürlich seine Entscheidung, bin ich sehr gespannt drauf. 34 Jahre ist er jetzt im Moment alt, von daher, ich denke mal, ein, zwei Jahre hat er sicherlich noch drin. Ob er es dann macht, wird man dann in den nächsten Monaten sehen.
Genau, das werden wir in den nächsten Monaten genau beobachten, wie es dort für ihn entsprechend weitergeht. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, inwieweit er dort noch weiter spielen wird. Vielleicht auch so ein Zweitligist, vielleicht eine mögliche Option dort für ihn. Haben wir natürlich da ein genaues Auge drauf. Ja, wenn wir schon mal beim Kreis sind hier, und ich denke, dann müssen wir noch über einige weitere Termine sprechen oder auch einige Personalien. Fangen wir mal mit Magdeburg an. Magnus Gülleruth hat dort unterschrieben. Zur kommenden Saison wechselt er von der GWD Minden dorthin. Finde ich persönlich eine sehr, sehr spannende Alternative oder Option, die sie dort gezogen haben für 2 Jahre. Inwieweit wird er dann in diese Rotation bei den Magdeburgern reingehen?
Ja, in dieser Saison haben sie ja mit Erik Schmidt, Selko Musa und Moritz Preuß 3 Kreisläufer unter Vertrag. Moritz Preuß fällt natürlich jetzt im Moment aus mit seiner Kreuzbandverletzung, aber ich bin sehr gespannt. Musa und Preuß haben noch bis 2021 Vertrag. Der Vertrag von Erik Schmidt läuft aus. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie mit 4 Kreisläufern in die Saison gehen. Also stehen für mich die Zeichen dann bei Erik Schmidt eher auf Abschied. Ich bin wirklich, ich finde, das ist eine sehr, wirklich spannende Verpflichtung. Gülleruth hat in der Nationalmannschaft von Norwegen schon wirklich eine auch tragende Rolle teilweise gespielt, sehr erfolgreich dort gewesen und es ist eigentlich ein logischer nächster Schritt. Und ich bin auch sehr gespannt, wie Bennett Wiegert das, wenn alle drei dann fit sind, moderieren wird. Ich denke, das wird auf jeden Fall sehr spannend sein zu beobachten, denn alle drei eigentlich haben den Anspruch, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff viel zu spielen und tragende Rollen zu übernehmen. Und ich denke, das könnte vielleicht auch für ein bisschen Unruhe sorgen, aber generell muss man sagen, das sind eigentlich drei wirklich sehr, sehr gute Kreisläufer, die nimmt man dann, sowas nimmt man dann gerne in Kauf, dass es vielleicht ein bisschen unruhiger wird, denke ich mal. Also mal schauen.
Ja, die Unruhe, das ist auch ein spannendes Thema. Das war also das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, als ich das gesehen habe. Da haben wir auch drüber gesprochen, weil ich es wirklich sehr, sehr spannend finde. Du hast mit Musa und Preuß ja sowieso, du hast ja angesprochen, eigentlich zwei Leute, die dort Nummer 1 Position mit Sicherheit gerne in Anspruch nehmen möchte. Und dann holst du den dritten mit dazu. Deswegen bin ich gespannt, ob wirklich das dabei sein wird. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da vielleicht jemand noch gehen könnte. Dann wahrscheinlich am ehesten tendenziell Musa, aber das weiß ich auch nicht. Vielleicht nimmt man seine kleinere Rolle rein. Das wird man mal angucken, weil das ist schon wirklich sehr, sehr spannend eigentlich zu beobachten. Das sind wirklich drei Top-Leute, die man dort hat und drei mit so einer Rotation da reinzugehen. Das ist entsprechend sehr, sehr schwierig. Deswegen bin ich gespannt, wie das funktionieren wird nächste Saison, wenn es denn so funktionieren wird und wenn es zu diesem Trio kommen wird. Das ist, wie gesagt, noch die spannende Frage. Alle haben bis dahin noch Vertrag, also Preuß und Musa haben den Vertrag bis 2021, 2022. Bin mir nicht genau sicher, wie jeweils bei lang bei den beiden das ist. Aber das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und wenn wir bei Kreisläufern sind, Tim, dann lass uns direkt auch zu dem nächsten Kreisläufer-Personalien gehen. Denn der TVB vor Lemgo hat auch Personalien bekannt gegeben, dass einmal das komplette Kreisduo ausgetauscht wird. Aktuell sind es ja Christoph Kreuerkauf und Christian Klimek. Deren Verträge werden nicht verlängert und man holt sich zwei komplett neue Spieler, die vielleicht sogar eine Verbesserung sind.
Genau, man hat die Verpflichtung von Gedeon Guardiola zuerst mal bekannt gegeben. Der kommt von den Rhein-Neckar-Löwen. Ja, bei ihm wurde es ja jetzt in den letzten Tagen bekannt, dass er nicht verlängern wird oder dass die Löwen seinen Vertrag nicht verlängern wollen. Und ja, da hatten wir auch schon ein bisschen spekuliert, wohin er denn gehen könnte. Vielleicht zurück nach Spanien oder irgendwie in Richtung Ungarn zu einem wirklich Top-Team. Natürlich spielt sein Bruder auch in Lemgo, Isaias. Ich denke, das hat vielleicht auch eine Rolle gespielt, dass man da sich natürlich ausgetauscht hat, wie es denn so ist. Und ja, das ist auf jeden Fall ein ziemlich starkes Upgrade für Lemgo, finde ich. Und dazu kommt noch Marcel Timm vom HSC Coburg, der auch im Sommer mit der Junioren-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft aufgelaufen ist und durchaus wirklich gute Leistung gebracht hat, genauso wie in der zweiten Liga konstant in dieser Saison auch in der letzten Saison gut gespielt hat. Ja, beide erhalten einen Zweijahresvertrag und ja, im Vergleich zu Teuerkauf und Klimek würde ich auch vor allem durch die Perspektive von Marcel Timm sagen, dass es auf jeden Fall eine Verbesserung darstellt.
Das denke ich auch auf jeden Fall. Ich war überrascht, dass sie sich die beiden Spieler auch leisten konnten, denn mit Sicherheit ist Gedeon Guardiola kein günstiger Spieler und auch Marcel Timm, denke ich, wird sich das auch ein bisschen bezahlen lassen, inwieweit sie natürlich dann günstiger sind als Klimek und Teuerkauf, das weiß ich nicht, da bin ich nicht so genau in den Zahlen drin, aber schon wirklich überrascht, dass sie sich ja sowas holen können. Damit sind ja auch die beiden Guardiola-Brüder wieder zusammen, denn Isaias spielt ja auch auf Rückraum rechts beim TVB Lemgo. Vielleicht hat dann da nochmal der Bruderfaktor eine Rolle gespielt, zu sagen, hey, das Lippern ist eigentlich ganz schön, das kann ich aus eigener Erfahrung sehr gut sagen. Deswegen bin ich gespannt, wie dieses Duo dort funktionieren wird in der kommenden Saison. Sehr erfahrener, ein sehr junger Spieler, damit mit Sicherheit ja, Flo Kermann da einige Optionen haben, doch entsprechend zu nutzen, zumal auch Guardiola eigentlich mehr der klassische Verteidiger ist, während dann Tim wahrscheinlich dann viel die Offensivaufgaben übernehmen wird. Ja, Tim, wenn wir bei den Rhein-Neckar-Löwen sind, dann müssen wir auch sprechen über die zweite Personalie, über die wir letzte Woche schon gesprochen haben, denn da war es schon so ein bisschen raus, da gibt es ein Gerücht, hey, und jetzt ist bekannt gegeben worden, Mats Mensa-Larsen wechselt fest zur SG Flensburg-Handewitt in der kommenden Saison. Ich habe es ja schon gesagt, ich sehe es kritisch, ich denke, dich hat es sich gefreut, dass es so gekommen ist dann.
Ja, sicherlich, also ich finde, es ist eine wirklich ja, großartige Verpflichtung, würde ich sogar schon sagen, für die Flensburger. Auch Mensa hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben in Flensburg. Ja, wir hatten es letzte Woche ja schon besprochen. Ja, die Dänen und Flensburg, das passt eigentlich immer. Auch natürlich, das hat selbst Mensa Larsen auch selber in einem Interview gesagt, dass er natürlich die Historie von Dänen in Flensburg kennt. Und ja, wie gesagt, vielleicht hat diese Nähe zur Heimat auch ein bisschen den Ausschlag gegeben für den Wechsel. Ja, wie gesagt, er ist ein vielseitiger Spieler. Er hat auf jeden Fall noch Potenzial. Also ich sehe vor allem, was die Konstanz angeht, auch in großen Spielen bei ihm noch mehr Potenzial, die Mike Machulla durchaus, wo ich Mike Machulla zutraue, das aus ihm rauskitzeln zu können. Und ja, wie gesagt, für Simon Jeppsson wird das definitiv jetzt eng. Sein Vertrag läuft ja aus. Ich habe schon mehrmals gesagt, kein großer Fan von seinen Leistungen in den letzten jetzt anderthalb Jahren. Von daher, über ihn ist es auf jeden Fall deutliches Upgrade und von daher bin ich eigentlich durchweg positiv, was diesen Wechsel angeht. Von daher, ja, mal schauen, ob er diese Vorschusslorbeeren, die ich ihm jetzt ein bisschen gebe, dann auch bestätigen kann, aber da bin ich eigentlich guter Dinge im Moment.
Ja, gut, ich habe es ja schon letzte Woche anklingen lassen. Ich sehe das Ganze ist um einiges skeptischer, weil halt er vom Spielertyp den ähnelt, was man bisher dann auch hat. Gerade dann auch, wenn man Jepson, der wirklich so aussieht, dass er gehen wird, nicht halten wird, denn dann fehlt dir wirklich so der klassische Shooter. Klar, du hast irgendwie noch Michael Jurecki, aber der ist eigentlich auch mehr so ein spielerischer Typ. Das hat man ja auch gesehen in Kielce. Da war er auch eigentlich viel auf Mitte gespielt und gar nicht so viel auf Rückraum links. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, wie dieses Trio dann funktionieren wird, denn Jetzt hatte noch bis 2021 Vertrag. Das heißt, ein Jahr wird es dann dieses Trio da mit Mensah Larsen, mit Gottfriedson, der eigentlich auch mehr Rückraum links ist, und dann auch entsprechend Mats Mensah Larsen geben. Und da bin ich wirklich sehr gespannt darauf, wie dieses ganze Duo funktionieren wird. Ich bin da wirklich sehr, sehr skeptisch, weil so der klassische Shooter vielleicht fehlt, um dann auch gerade mal ein bisschen was anderes der Abwehr dahinzustellen. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen und überzeugen, dass es besser funktioniert. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ja, Tim, wir haben jetzt schon viel über Personalien gesprochen und dann lass uns gleich noch zu ein, zwei Personalien bekommen, bevor wir uns dann nicht mit den Spielen beschäftigen, die ja gewesen sind. Beziehungsweise, wenn wir bei den Löwen sind, lass uns noch kurz über das EF-Pokal sprechen. Löwen sind weiter, wenig überraschend, haben sie im ersten Spiel schwer getan, aber das zweite Spiel, da haben sie dann keine, ja, nichts anbrennen lassen, kann ich mal sagen.
Ja, genau. Sie haben nichts anbrennen lassen. Wir hatten es in unserer kleinen Vorschau schon gesagt. Wir sehen eigentlich, ja, eigentlich alle deutschen Clubs als deutliche Favoriten an und es wäre schon eine ziemliche Überraschung, wenn da jemand stolpert. Ja, die Löwen ohne jetzt die größten Probleme, eigentlich relativ souverän sich durchgesetzt. Du hast es angesprochen, in Minsk mit 4 Toren gewonnen und jetzt zu Hause dann entspannt mit 12 Toren den Sieg eingefahren und von daher konnte man sich dementsprechend durchsetzen. Ist jetzt in der Gruppenphase, das war das erste Ziel und man muss ja sagen, bei den anderen deutschen Mannschaften sieht es ja vor den Rückspielen auch relativ gut aus. Melsungen mit 4 Toren gewonnen, die Füchse mit 7 Toren gewonnen und Magdeburg mit 12 Toren. Also, ja, das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht ein bisschen knapper wird, ist Melsungen, dadurch, dass sie jetzt halt das Auswärtsspiel jetzt im Rückspiel haben. Aber ansonsten dürfte das eigentlich kein Problem werden, so wie wir es auch vorher gesehen haben.
Genau, einmal noch, um die Ergebnisse zu nennen, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben: Rhein-Neckar-Löwen gewinnt in Minsk mit 32 zu 28 und daheim mit 29 zu 17 gegen Minsk, deswegen sind sie entsprechend schon die Runde weiter. Wie die anderen deutschen Teams jetzt am Wochenende der erste Heimspiel Melsungen, wie gesagt, auch mit 4 Toren gewonnen, 32 zu 28, also damit das exakt selbe Ergebnis, wie auch die Löwen gewonnen haben. Dem von der Champions, von dem EF-Pokal, europäischer Wettbewerb, jetzt in die zweite Liga, denn dort wurde auch zwei Personalien noch bekannt gegeben, denn bevor wir uns dann die dritte aufsparen, Trainerpersonal für die zweite Hälfte. Und zwar haben sowohl der TuS Essen als auch der ASV Hamm-Westfalen seine Trainerproblematik gelöst, in Anführungsstrichen, denn sie kriegen ja beide zur kommenden Saison den neuen Trainer und haben jetzt entsprechend vorgestellt, ja, wer ist denn der Ersatz?
Genau, fangen wir in Essen an, nachdem ja vor ein paar Wochen bekannt gegeben worden ist, dass Jaron Sievert nach Berlin wechselt nach dieser Saison, haben die Essener von der Margaretenhöhe, Jamal Naji von Bayer Dormagen, bekannt gegeben als neuen Trainer. Er ist im Moment A-Jugendtrainer in Dormagen und ja, ist jetzt bekannt gegeben worden, wie gesagt. Und ja, sehr interessant auf jeden Fall. Sie bezeichnen ihn als absoluten Wunschkandidaten. Dadurch, dass er ja in der Gegend, sage ich jetzt mal, auch tätig ist, kennt man ihn sicherlich auch aus direkten Duellen mit der A-Jugend von Dormagen. Und von daher, da in Dormagen wird auch dieser Abschied natürlich bedauert. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht auch im Hinterkopf hatte, dass er dann irgendwie in ein paar Jahren die erste Mannschaft von Bayer Dormagen übernehmen könnte. Ja, dem ist jetzt nicht so. Kommen wir weiter nach Hamm. Der ASV Hamm hat jetzt den dann ehemaligen Trainer von TuS Ferndorf als neuen Trainer bekannt gegeben. Michael Lerscht wird dann nach dem Saisonende nach Hamm wechseln. Und ja, auch das finde ich eine sehr gute Wahl. Er hat in Ferndorf ja, eine sehr, sehr gute Leistung gebracht. Er hat das Team im Sommer 2015 übernommen, den Klassenerhalt in der zweiten Liga geschafft, dann nachdem er dann abgestiegen ist in die dritte Liga, hat er sie wieder zurückgeführt und jetzt auch wirklich gut etabliert in der Liga. Und ja, wir haben vorhin schon mal über den nächsten Schritt gesprochen bei Güllerud und das sehe ich bei ihm jetzt auch so. Ja, für beide Trainer natürlich jetzt spannend zu beobachten, wie die Teams sich so weiter entwickeln während der Saison. Beide stehen ja jetzt nicht ganz so schlecht da und vielleicht ja, sind sie dann ja nächstes Jahr auch Erstligatrainer.
Ja, mal gucken. Ich bin da wirklich sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Die Essener träumen sich auch davon, mal wieder zurückzukommen in die erste Bundesliga und da möchte ich ja schon seit Jahren eigentlich mal wieder hoch. Mal gucken, ob das dann helfen wird. Ich finde Michael Lech echt gut. Ich habe ihn ja auch mal sehen dürfen, mit ihm auch sprechen dürfen. Damals, als ich Kommentator in Balding gewesen bin, in der zweiten Liga, echt sehr sympathisch. Da hat man wirklich gemerkt, dass da echt was zusammenwirkt. Hat wirklich gute Arbeit geleistet. War für mich das letztes Jahr das große Überraschungsteam in der zweiten Liga, wie gut sie sich präsentieren konnten. Damit habe ich so vorher nicht gerechnet, auch wenn es in einer Rückrunde ein bisschen schwächender war, aber trotzdem eine starke Mannschaft gezeigt, eine starke Leistung. Und Nagy, da bin ich sehr gespannt. Ist so ein bisschen ja, wie auch Jaron Siebert, ein sehr junger Trainer, der dort dazu kommt, 33 Jahre alt, das darf man nicht vergessen. Deswegen ist da so ein ähnlichen Weg, den man dort weiter fortsetzen möchte bei Essen. Vielleicht hat man ja den nächsten kleinen Handball Julian Nagelsmann gefunden und da gucken wir mal drauf, wie die Trainer sich schlagen werden, denn die haben jetzt noch eine weitere spannende Trainerpersonalie, aber die gibt es in einer kurzen Pause hier bei Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Personalien besprochen, die jetzt bekannt gegeben worden sind in den vergangenen Tagen und kommen jetzt zu der Personalie, wo ich am meisten Kritik äußern würde. Tim, ich denke, du siehst das wahrscheinlich ähnlich, denn der HCL hat bekannt gegeben, dass sie ab kommenden Saison einen neuen Cheftrainer haben. Das macht Adalstein Ejofsson, dessen Vertrag läuft auf im Sommer. Und dann wird ein ehemaliger oder aktueller Spieler der neue Cheftrainer mit Michael Haas. Tim, ich habe viele Fragezeichen.
Ja, das kann ich verstehen. Die habe ich auch. Ich bin, ja, als ich die Nachricht gelesen habe, habe ich auch zuerst gedacht, das wäre ein Scherz. Also, keine Ahnung.
Ja, erstmal kleiner geguckt, ob es 1. April ist, ne? Ja, ja. Ja,
also irgendwie, ich bin relativ schockiert gewesen, sehr überrascht gewesen, vor allem, weil irgendwie, ja, Michael Haas als Rückraum-Mittelspieler, als Spielmacher hat natürlich eine gewisse, bringt eine Spielintelligenz mit, natürlich. Man hat es gesehen, dass zum Beispiel auch ein Markus Bauer, ehemaliger Weltklasse-Rückraum-Mittelspieler, dann auch als Trainer gearbeitet hat. Aber was mich halt einfach nur irgendwie, ja, ein bisschen fragend daherkommen lässt, ist, dass es einfach, ja, direkt nach dem Karriereende direkt der Cheftrainer des dann alten, irgendwie, aber nicht alten Teams wird. Das finde ich halt irgendwie sehr fragwürdig, die Entscheidung. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum man sich jetzt von Ejofsson trennen will, weil allzu schlecht lief es jetzt in den letzten Jahren nicht. Ja, es war sicher, die Erwartungen waren vielleicht höher, dass man schneller in Richtung auch Europa dann sich langsam entwickelt. Aber ich finde, Ejofsson hat bisher eigentlich ganz gute Arbeit gemacht, hat es eigentlich auch relativ ruhig zustande gebracht. Im Moment ist man Zwölfter, auch das ist okay. Ja, ich weiß nicht. Und jetzt mit Haas einen Trainer-Novizen dann sich zu holen bzw. einzustellen, ist, finde ich, einfach fragwürdig.
Ja, das finde ich auch sehr, sehr fragwürdig. Ich kann nur, wen das interessiert, auf jeden Fall empfehlen, mal den Lokalsport-Cast von den Kollegen der Erlanger Zeitung sich anzuhören. Dort war René Selke, der Geschäftsführer, zu Gast und hat das versucht, mal ein bisschen zu erklären. Ich fand es sehr bemerkenswert, allein schon die ersten 7 Minuten mir anzuhören, was er dort gesagt hat. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Er hat als großen Vorteil aufgeführt, dass Michael Haas den Verein kennt, die Mannschaft kennt und so und auch als Respektperson gilt. Ist auch richtig. Ich denke, das ist vom Vorteil, wenn man den Verein kennt, dann muss man die nicht an die Leute dran gewöhnen. Aber das große Thema ist halt, klar, er kennt die Mannschaft, aber aktuell ist es ein komplett anderes Verhältnis, als es dann in 7 Monaten sein wird. Und das finde ich, das ist ein absolutes Bürde, ein Risiko, dass du damit eingehst. Du machst damit einen Fass auf, was du eigentlich nicht brauchen musst, meiner Meinung nach, Tim.
Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, es ist einfach, ich hätte es verstanden, wenn man jetzt gesagt hätte, man gibt Eyjolfsson irgendwie noch mal ein Jahr einen Vertrag oder meinetwegen auch zwei und installiert Haas als Co-Trainer. Dann kann er diese Funktion reinwachsen, sich ein bisschen quasi von der Mannschaft distanzieren, im Sinne von als Autoritätsperson sich etablieren. Aber jetzt direkt dann als Cheftrainer direkt da reinzuwechseln, finde ich einfach irgendwie ein bisschen zu schnell. Also entweder irgendwie ein Jahr Pause, quasi gar nichts in Richtung Handball und Erlangen zu machen, hätte ich dann deutlich besser gefunden, oder eben diese Co-Trainer-Situation. Aber so finde ich das einfach, ja, ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen, ich weiß nicht so recht, was ich dazu noch so sagen soll. Also
Ich nehme mir gerne das Wort ab, Tim. Ich sage da noch ein, zwei Worte zu. Und zwar gibt man ihm jetzt ja auch aus Sicht der Erlanger Coaching-Erfahrung, so kann man es ja nennen, oder bezeichnen Sie es zumindest, er möchte jetzt, er sammelt jetzt Erfahrung, ist aktuell Co-Trainer der A-Jugend-Bundesliga, okay, und wird dann für ein halbes Jahr, Betonung auf ein halben Jahr, dann der Trainer der U23 sein. Der bisherige Trainer wird dann ein halbes Jahr aussetzen und dann wieder zurückkommen zum Trainer der U23. Also, ja, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wenn ich höre, dann René Selke sagt ja, es gab keine besseren Optionen auf dem Markt als Eyjolfsson, dann frage ich mich erstens, warum wechselst du dann? Und zweitens, warum holst du dann so ein Risiko ins Haus? Natürlich, Michael Haas, ich möchte nichts gegen ihn als Person sagen. Er ist ein Spieler, er hat viel erreicht, er hat viel gesehen, auch mit der Nationalmannschaft und so weiter, und ist auch jemand, der mit Sicherheit ganz, ganz viel Ahnung haben. Aber die Rolle vom Spieler zum Trainer zu werden, das ist nochmal ein komplett anderer Schritt, zumal du die Jungs auch alle kennst. Du machst was mit denen, die wissen auch, wie du tickst und so weiter. Und das ist natürlich ein Risiko, das ihn nicht hinderlich, also nicht völlig für ihn ist. Wir sehen es auch in Lemgo, da bin ich auch der Meinung, dass Kerber eigentlich nicht der richtige Trainer ist, jetzt gar nichts gegen ihn oder so, aber auch da hat man zu Anfang gemerkt, hey, der war noch ein bisschen vielleicht zu nah dran, da kennt ihn vielleicht noch der eine oder andere dann zu gut, weil er, wie gesagt, noch nicht so lange weg war. Deswegen, ja, es ist eine sehr, sehr kuriose Situation. Man hat sich jetzt so entschieden. Ich denke nicht, ist mein Gefühl, dass Michael Haas dort den nächsten Schritt mit dem Verein machen kann, sondern dass wir dann uns eher dann in 3, 4 Jahren drüber oder 2, 3 Jahren drüber unterhalten, dass das die absolute Fehlentscheidung ist. Und dann muss man auch über René Selke diskutieren, denn das wäre dann der dritte Trainer, den er verschlissen hat.
Ja. Ja, definitiv. Genau.
Ja, das war es mal soweit zum HCR lang. Da bin ich sehr gespannt noch, wie das weitergehen wird. Und kommen wir jetzt vielleicht zu einem Verein, Tim. Da könnte es vielleicht auch demnächst zu einem Trainerwechsel kommen. Die frisch auf Göpping haben gespielt jetzt am Donnerstag und haben sehr, 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 sehr böse verloren. Das muss man wirklich ganz klar so sagen. 17 zu 30 in Melsungen. Gegen Melsungen kann man verlieren. Das ist immer mit Sicherheit aber immer die Frage, wie man dort verliert. Und das war mit Sicherheit sehr, sehr deutlich. Auch ja das Heimspiel da verloren gehabt gegen Baling, auch absolut unnötig. Und ja, für Hartmut Mayrhofer, da wird es auch langsam dünn, die Luft.
Jo, definitiv. Also man hat eigentlich in diesem Spiel grob, wenn man nett ist, 20 Minuten einigermaßen mithalten können. Und danach brachen eigentlich alle Dämme. Zur Pause stand es schon 16 zu 7. Und von da an war Melsungen einfach komplett dominant, hat das Ding dann relativ entspannt nach Hause gefahren. Und ja, am Ende, wie gesagt, 30 zu 17, das ist natürlich unterirdisch, einfach ganz schwache Leistung, wenn man sich schon die Wurfquoten anguckt. Melsungen mit 64%, dagegen Göpping 39%. Ja, das zeugt auf jeden Fall nicht von Stärke. Das ist einfach wirklich einfach unterirdisch, was die da geboten haben. Klar, kann passieren, aber man hat jetzt ja auch schon gegen Baling zu Hause auch noch verloren. Du hast es gesagt. Da musste man definitiv, finde ich, auch ein bisschen die Einstellung hinterfragen. Es ist jetzt die dritte Niederlage in Folge gewesen. Auch davor, okay, in Flensburg kann man verlieren. Keine Frage. Aber ja, ich finde, die nächsten beiden Spiele werden jetzt auch wieder sehr, sehr interessant zu sehen sein gegen Wetzlar und bei den Löwen. Also in der Verfassung, wenn sie so wieder auftreten, könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann 5 Niederlagen in Folge gibt. Und das wird, denke ich, dann auch für Hartmut Mayrhofer ganz, ganz schwierig zu überstehen. Man ist im Moment Zehnter, was im Moment, was jetzt nicht allzu schlimm klingt, aber man hat jetzt schon, ja, schon 7 Punkte Rückstand auf Platz 5 und damit den EHF-Pokal. Und das sollte eigentlich ja der Anspruch sein von Göppingen, da zumindest nah dran zu sein, so wie im letzten Jahr. Aber das sehe ich im Moment nicht wirklich.
Das sehe ich auch nicht. Und gerade mit so einer Leistung wie jetzt gegen Melsungen hast du europäisch auch einfach gar nichts verloren. Dirk, das muss man auch dann ganz, ganz knallhart so formulieren. Du hast angesprochen, die Wurfquote absolut unterirdisch, 38%. Also tut mir leid, da ist die Qualität viel höher. Und wenn wir mal gucken, Ivan Sliskovic, 1 von 7. Klar, er kommt jetzt gerade erst von der Verletzung zurück, aber warum denn sich dann 7 Würfe? Hat es ein bisschen Übertriebung, meiner Meinung nach. Und ja, da fehlt mir dann vielleicht auch so jemand, der da mal durch eine schwierigen Phasen mal vorweggehen kann, der das wirklich das Ruder an sich reißen kann, auch mal vielleicht so ein bisschen so ein Emotional Leader dann sein kann. Das ist dann vielleicht etwas, was den Göppinger vielleicht auch so ein bisschen fehlt als Spielertyp, so gefühlt. Da gibt es natürlich halt mit Kresi Mikosima, aber da müsste es vielleicht noch den einen oder anderen mehr geben, der da auch mal ein bisschen vorne weggehen kann und sagen, hey Leute, jetzt, ne, kommen wir mal wieder und so weiter. Das muss man sich dann über Kleinigkeiten hochholen. Das haben sie nicht hingekriegt, deswegen haben sie sehr, sehr deutlich verloren. Und Tim, da spielt ein gewisser Tim Kneule. Vielleicht willst du ja auch in Göppingen so, dass der Mittelmann dann zum Trainer wird. Nein, das glaube ich jetzt nicht, aber ich denke, da sollte man dann schon drüber nachdenken.
Ja, definitiv. Also, ja, wie gesagt, also wenn jetzt die nächsten beiden Spiele, wovon ich im Moment ehrlich gesagt ausgehe, verloren gehen sollten, dann sollte man sich vielleicht mal Gedanken machen. Ich denke, dann ist man näher an einem Abstiegsplatz dran als an einem Europapokalplatz. Von daher sollte das nicht der Anspruch sein von Göppingen. Und ja, ich bin wirklich gespannt, was sie dann da machen. Ich weiß es nicht, irgendwie. Und man muss dazu sagen, bei Melsungen, zum Beispiel Kai Häfner mit einem wirklich schlechten Tag mit 0 von 5. Also auch bei Melsungen lief irgendwie nicht alles überragend. Und trotzdem, dass sie dann das Spiel mit 13 gewinnen, ist auch schon ziemlich bezeichnend.
Das ist auf jeden Fall bezeichnend für die schwache Leistung der Göppinger, die am Ende, wie gesagt, mit 17 zu 30 dort verlieren. Und da man natürlich genaues Auge drauf haben. Ich finde, da kann man auch mal den einen oder anderen von den sportlichen Verantwortlichen vielleicht diskutieren, aber das ist dann zu einem anderen Zeitpunkt dann vielleicht eher angebracht. Ja, Tim, kommen wir dann auch vielleicht auf das Topspiel zu sprechen. Es war ja mit Spannung erwartet worden. Magdeburg gegen Füchse Berlin. Bennett Wiegel hat vor dem Spiel gesagt, für ihn ist das kein Derby, sondern ein Nachbarschaftsduell oder sowas, glaube ich, hat das genannt. Ja, sehr, sehr spannend. Am Ende bleibt es dabei. Bennett Wiegel kann gegen die Füchse einfach nicht gewinnen.
Ja, am Ende ein 27 zu 29. Ja, die Magdeburger scheitern eigentlich an deren Mirosaviev mit 18 Paraden 40%. Eine ganz, ganz starke Leistung. Dagegen Yannick Green 7 Paraden 20%. Das war auf jeden Fall ein wirklich großer Faktor in diesem Spiel. Ansonsten die Wurfquote bei den Berlinern mit 74% einfach überragend, bei Magdeburg 56%. Sie haben 9 Würfe mehr genommen als die Berliner und verlieren am Ende trotzdem mit 2 Toren. Auch das finde ich echt bezeichnend. Ja, ich denke, worüber wir auf jeden Fall reden müssen, sind die beiden roten Karten in der ersten Halbzeit gegen Wiede und Schrapkowski. Ich fand sie beide zu hart. Einerseits, aber wenn du die eine rote Karte gibst, dann musst du eigentlich die andere auch geben, weil es zwei ähnliche Situationen waren. Von daher, aber ich hätte in beiden Situationen hätten es 2 Minuten und ja, eine Ermahnung noch dazu, hätten es meiner Meinung nach definitiv gereicht.
Ich denke, wir können uns vielleicht so in der ersten Situation unterhalten, ob überhaupt Fabian Wiede ist derjenige, den du bestrafen musst.
Stimmt, ja, das
Denn
kommt
eigentlich kommt mir die, geht dir die Situation viel mehr von Drucks aus. Die Wiede kommt da hinzu und kriegt komplett aus dem Nichts eine rote Karte. Also, das tut mir leid, das habe ich gar nicht so gesehen. Und auch Schrapkowski, klar, es ist im Wurfarm, da muss man immer genau aufpassen, aber da wären auch 2 Minuten angebracht gewesen, zumal es eine ähnliche Situation ein paar Minuten vorher gab, wo es nicht ganz so krass war, aber da war auch der Griff in den Wurf, da waren es auch 2 Minuten. Deswegen, ja, hätten da die beiden, Mirko Krak und Markus Hurst, es war deren erstes großes Spiel, was sie gepfiffen haben, hätten da vielleicht ein bisschen coolen Köpfe bewahren können und dort entsprechend, ja, die 2 Minuten bei belassen. Am Ende, wie gesagt, trotzdem der Sieg für die Füchse Berlin. Da müssen wir trotzdem unterhalten, Tim. Du hast angesprochen, klar, besseren Torhüter gehabt mit Milosaljew, 18 Paraden, überragendes Spiel gehabt. Aber wenn du es mal vergleichst, du hast eigentlich 11 Paraden mehr als dein Gegenüber. und kannst es trotzdem nicht schaffen, noch deutlicher zu gewinnen. Klar, du hattest noch 9 mal 2 Minuten Zeitstrafen, da müssen wir uns auch drüber unterhalten, aber trotzdem musst du das Spiel eigentlich deutlicher gewinnen.
Ja, eigentlich schon, aber ich sag mal so, das ist dann halt dieses Magdeburger Tempospiel. Dadurch haben sie nun mal mehr Würfe und mehr Angriffe. Von daher ist das so eine kleine Erklärung dafür. Am Ende sind sie, glaube ich, einfach nur froh, das Ding auswärts gewonnen zu haben. Man hat jetzt dadurch Platz 5 erobert in der Tabelle mit 18 zu 8 Punkten, ist jetzt wieder oben dran. Man ist jetzt vor Magdeburg, die 18 zu 10 Punkte haben und auf 7 stehen. Also ich glaube, am Ende ist es bei den Füchsen überwiegt einfach die Erleichterung darüber, das Spiel gewonnen zu haben. Und ihnen ist, glaube ich, jetzt im Moment zumindest relativ egal, ob das jetzt mit 2 Toren ist oder mit 5 oder 6. Jetzt hat man 4 extrem schwierige Spiele. Man spielt zuerst in der Liga gegen Melsungen, dann im Pokal in Melsungen, dann in der Liga in Hannover und dann gegen den THW. Also das, dass sie hier so 2 Auswärtspunkte geholt haben, ist, denke ich mal, wirklich ganz, ganz wichtig gewesen, damit man da nicht oben jetzt irgendwie Mitte Dezember schon komplett rausfällt. Ja, und ich denke, das stärkt natürlich das Selbstbewusstsein. Jetzt erster Sieg gegen die Löwen, dann in Magdeburg. Vielleicht ist dann tatsächlich auch in diesen Topspielen noch ein bisschen mehr drin und man kann noch mehr nach oben ansteigen.
Ja, da müssen wir mal gucken, ob es funktionieren wird. Ich bin da wirklich gespannt drauf. Die Füchse, wie gesagt, so ein bisschen 2 Minuten müssen drauf aufpassen. Das ist mir schon mehrfach aufgefallen. Da sind sie manchmal ein bisschen zu rabiat in ihren Aktionen, kriegen da relativ viel Zeit mit 2 Minuten Zeitstrafen. Gut, wie gesagt, die rote Karte war nur übertrieben. Aber auch da technische Fehler im Angriff gab es teilweise. Wenn man guckt, 52 Angriffe, 39 Torwürfe. Da muss ein bisschen mehr passieren. Da muss man ein bisschen konsequenter seine Chancen sich suchen. Zum Vergleich Magdeburg 53 Angriffe, 48 Würfe. Also da sieht man schon, da ist, wie gesagt, noch ein bisschen Luft mit nach oben. Vielleicht bin ich gerade auch ein bisschen besonders kritisch, aber ich denke schon, dass die Füchse am Ende gewonnen haben. Das ist das Wichtigste. Aber als Trainer wird man sich halt immer dieses Haar in der Suppe suchen und da noch ein bisschen Luft nach oben sehen. Kommen wir dann vielleicht noch, du hast gerade schon angesagt, zum einen der nächsten Gegner mit dem THW Kiel, denn darüber müssen wir natürlich auch sprechen. Das gab es am Wochen- oder am Mittwoch gab es das Spiel gegen Saporosche, was sie mit 32 zu 32 bestritten haben, also unentschieden gespielt. Und Tim, es stimmt mir schon ein bisschen bedenklich, dass so ein Spiel unentschieden gewinnt. Klar, das Hinspiel haben sie auch nur knapp gewonnen, aber eigentlich musst du gegen Saporosche so ein Spiel gewinnen.
Ja, vor allem, weil es dann jetzt das, wenn man das
Heimspiel war.
Hinspiel, ja genau, erstens war es ein Heimspiel, zweitens hat man einfach jetzt das dritte Spiel hintereinander, ja wirklich ein sehr enges Spiel gehabt und hat erst auch zu Hause gegen Porto verloren mit einem Tor, dann in Porto mit einem Tor gewonnen. Klar ist Porto nochmal ein anderes Kaliber als Saporosche, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, das ist so auch, ja, man muss sagen, natürlich fallen im Moment mit Duvniak, der einen Muskelfaserriss hat und jetzt, ich glaube, 4 Wochen ausfällt.
Ja.
Den kann man nicht so einfach ersetzen, das ist ganz klar. Nikola Bielik stand dann auch nicht zur Verfügung. Also man hatte nur 12 Spieler auf dem Spielberichtsbogen, 3 etatmäßige Rückraumspieler. Dass es dann eng wird, ist verständlich, absolut, aber trotzdem sollte der THW eigentlich genug Breite im Kader haben, das aufzufangen. Das hatten wir vor der Saison ja auch eigentlich so herausgestellt, dass der THW einfach den breitesten Kader in der Liga hat und auf sowas dann reagieren kann. Aber anscheinend ist breit immer noch nicht breit genug. Also das ist dann schon ein bisschen bedenklich. Man hatte immer mal wieder Phasen, wo man mal mit 2 Toren vorn lag, aber da hat dann so ein bisschen ja die Killerqualität gefehlt und um dann endgültig wegzuziehen und ja, so entsteht dann ein 32 zu 32.
Ja, genau. Und da müssen wir vielleicht noch über ein Thema sprechen, was bei den Kielern momentan auch das Thema ist. Du hast schon ein paar Verletzungen und wir müssen auch sagen, sie haben ja noch einiges schon an Spielen absolviert und noch auch insgesamt noch zu absolvieren. Jetzt habe ich geguckt, seit Länderspielpause sind 7 Spiele gewesen, also quasi immer zweimal die Woche gespielt. Denkst du dann einfach, dass dann auch einfach denn die Spieler müde sind? Denn du musst überlegen, dass eigentlich ein Rheinkind quasi immer durchspielt, weil halt Weinhold nicht mehr mit dabei ist. Jetzt hat mit Zarabic auch viel Spielzeit wieder gesehen. Denkst du einmal, dass sie auch einfach dann müde gewesen sind vom Kopf und vom Körper her, dieses Spiel dann so auch zu gewinnen, dann die Frische zu haben?
Ja, sicherlich ist das auch ein Faktor, das ist ganz klar. Saporosche zum Beispiel hat natürlich dadurch, dass sie in der Liga, auch in der Seherliga jetzt nicht so gefordert sind, auch noch nicht in diesem Ausmaß an Spielen und ja, sie haben einfach mehr Regenerationszeit gehabt. Das ist natürlich ein Faktor, ganz, ganz klar. Vor allem, wenn man halt auch mit so vielen Verletzten geplagt ist. Von daher kann man es natürlich verstehen, aber trotzdem finde ich, hätten sie sich eigentlich durchsetzen müssen. Dafür sind sie einfach gut genug und deutlich besser. Aber nun gut, so ist es nun mal. Jetzt stehen sie mit 14 zu 4 Punkten da, weiterhin an der Spitze. Man wird auch nach den Spielen am Wochenende der Konkurrenten die Tabellenspitze nicht verlieren. Das ist schon mal das Positive, was man rausnehmen kann aus dem Ganzen. Aber ansonsten, ja, müssen sie jetzt echt ein bisschen aufpassen in der Champions League, dass sie da nicht unnötig Punkte verlieren. Das nächste Spiel gegen Montpellier, die im Moment Zweiter sind, sollte auf jeden Fall sehr, sehr, ja, wichtig sein. Und ja, natürlich auch das, was die Spielansetzung angeht, nicht optimal. Man spielt erst am 24. gegen Leipzig, am 28. in Erlangen und dann 2 Tage später gegen Montpellier. Sicherlich auch da wird dann die Luft dünn sein bei den Kielern und ja, da bin ich dann auch sehr gespannt, wie sie es dann umsetzen werden. Es ist das letzte Champions League-Spiel in diesem Jahr und ich denke, da sollten sie hochmotiviert sein, das dann mit 16 zu 4 Punkten zu beenden nach 10 Spielen.
Genau, und damit ihre Tabellenposition zu festigen, sie sind wie gesagt momentan noch Erste in der Gruppe, das wäre, glaube ich, für sie auch ganz wichtig, dann hätten sie ja dann auch entsprechend 2 Spiele weniger, wenn sie den ersten Platz halten würde, das wäre mit Sicherheit, glaube ich, sehr, sehr gut, um auch da mal ein bisschen auszuruhen, die Spieler, das wäre für sie ganz wichtig. Na, damit sind wir jetzt am Ende unserer Ausgabe hier bei Anwurf, dem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Wir können uns auch gerne mal Rezension da lassen bei Apple Podcast, einfach da mal 5 Sterne natürlich am besten, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Wir mit uns in Kontakt treten, sowohl bei Twitter und @sepmaster56 und Tim ist Tim @tim_detdetmar23.
Jawohl.
Jawohl, perfekt. Habe ich jetzt auch drin. Und da könnt ihr mit uns gerne in Kontakt treten, mit uns diskutieren über die Personalien, über die ganz allgemeinen Spiele. Da sind wir sehr, sehr bereit, euch mit uns auszutauschen. Und ja, da bin ich gespannt auf die Spiele am kommenden Wochenende natürlich und dann auch, was noch passieren wird. Denn nächste Woche Freitag gibt es hier den nächsten Talk auf meinsportpodcast.de mit Anwurf, eurem Handballtalk.
Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Hallo, liebe Hörer, mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
I'm David Kohlfahrt.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.